Das Thema möchte ich, oder die Predigt möchte ich heute überschreiben, Leben in der echten Lebensrealität. Ja, liebe Geschwister, wir möchten uns heute an ein Wort aus dem Hebräerbrief erinnern lassen, das uns als Jahreslosung durch das ganze Jahr 2013 begleitet hat. Es ist aus Hebräer 13, Vers 14 genommen und lautet: Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Ja, liebe Geschwister, darf ich gleich zu Beginn der Predigt die Frage aufgreifen: Hat dieses ernste Wort aus dem Hebräerbrief seither etwas in unserem Leben bewirkt? Oder haben wir es einfach schlicht vergessen oder zur Seite gelegt? Gleich im ersten Halbsatz werden wir vor eine ganz gewaltige Herausforderung gestellt, denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Schon das kleine Wörtchen denn bereitet uns darauf vor, dass wir als Menschen Veränderungen unterworfen sind und nimmt uns die Illusion, dass unser Sein in dieser Welt immerwährende Beständigkeit hat. Mich hat dieses Wort in den letzten Wochen sehr bewegt. Ich war ja vor kurzem zur Reha im Bad Gasteiner Heilstollen in den Hohen Tauern in Österreich. Und während der ersten 4 Stolleneinfahrten bekam ich sehr starke Schmerzen, die mich wirklich intensiv ins Gebet trieben. Und ich sagte: Herr, ich bin doch eigentlich hier, dass sich mein Gesundheitszustand bessert. Und jetzt dieses Dilemma. Anfang der 2. Woche von Sonntag auf Montag überfiel mich plötzlich ein starkes Ohrensausen und Brummen. Der ganze Kopf hat nur noch gebrummt. Ich ging dann zum Arzt in den Heilstollen. Und er hat mich für einen halben Tag in die Klinik nach Schwarzach im Pongau geschickt. Das ist 40 Kilometer entfernt. Während dieser Situation ist mir dieser Vers aus dem Hebräerbrief groß geworden. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Aber auch das möchte ich zur Ehre unseres Herrn aus dankbarem Herzen weitergeben. Jesus hat sich meiner erbarmt und mir ging es von Stund an super gut. Ich habe mich dann prächtig erholt. Ihm gebührt dafür Lob, Preis und Anbetung. Ja, dieses große Bedürfnis nach Bleibendem ist uns ja schon mit in die Wiege gelegt. Das Beständige, das Geborgensein und der enge Kontakt zu den Eltern und deren liebevollen Fürsorge ist geradezu lebensnotwendig für ein neugeborenes Kind. Auch die Spiele in den Kinderzimmern drücken auf unterschiedlichste Weise unser großes Bedürfnis nach Bleibendem aus. Indem zum Beispiel spielend von Kindern ein Haus gebaut wird, das natürlich auch dann eingerichtet und bewohnt wird. Ja, wir Menschen sehnen uns nach Heimat, nach vertrauten Orten, nach einer Bleibe. Die riesige Flüchtlingswelle, die zurzeit die EU und besonders Deutschland und Österreich überschwemmt. Unsere Bundesregierung geht ja in diesem Jahr von ca. 800.000 Flüchtlingen aus. Ist ein tragisches Zeugnis, wie viele Menschen ihre vertraute Bleibe verloren haben und auf der Flucht sind. Was für ein Drama. Doch unser Bibelvers aus dem Hebräerbrief scheint diesem Bedürfnis nach einer Bleibe, nach vertrauten Orten und Heimat ausdrücklich zu widersprechen und lenkt unsere Blickrichtung auf unsere irdische Vergänglichkeit, auf einen Zeitpunkt, wo jeder von uns sich von allem irdisch Liebgewordenen trennen muss. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Es geht hier um eine Wesensbeschreibung unseres Lebens. Von unserer Bestimmung durch Gott her sind wir alle Nomaden, Wanderer oder Pilger, und zwar deswegen, weil alle unsere Lebenssituationen noch nicht das Ziel, sondern Durchgangsstationen auf der Suche nach dem Eigentlichen sind. Das war und ist besonders so viele Menschen, die infolge Kriegen aus ihrer Heimat gejagt worden sind oder zurzeit noch werden, eine tief einschneidende Erfahrung, die ihr ganzes Leben umgekrempelt hat und bisweilen noch tut. Aber auch für die vielen Menschen, die beruflich oder politisch bedingt ihr gewohntes Umfeld, ihre Verwandten, Freunde und Bekannte oft immer wieder verlassen müssen und sich ganz neu in ungewohnter Umgebung ein- und zurechtfinden müssen, ist dies jedes Mal eine schmerzliche Erfahrung der Unbeständigkeit. Unsere Sehnsucht nach Heimat, nach Geborgenheit, nach Verlässlichkeit, sie ist für den Himmel bestimmt. Deswegen leiden wir immer wieder an der Unbeständigkeit und Flüchtigkeit unseres irdischen Lebens, weil alle Behausungen und Sicherheiten nur vorläufige Durchgangsstationen sind. Immer dann, wenn wir für Glücksmomente Heimat und Zuhause sein erleben, sind das große Kostbarkeiten, die auf die große Verheißung des Himmels hinweisen. Es sind Helligkeiten, die wir auch fröhlich und dankbar genießen sollten, aber eben wie einen schönen Rastplatz, auf dem die Wanderer ihr Zelt aufschlagen, um auszuruhen, bevor sie weiterziehen. Die Grundüberzeugung des biblischen Glaubens ist, dass jeder Mensch von Gott auf den Weg geschickt ist. Der englische Theologe John Stott, der 2011 im Alter von 90 Jahren gestorben ist, hat in seinem letzten Buch das menschliche Leben als eine Pilgerreise zwischen zwei Zuständen der Nacktheit beschrieben. Man kommt nackt auf die Welt und kann im Tode nichts mitnehmen. Wir leben von Anfang bis Ende vom Beschenktwerden. Alles wirklich Wichtige im Leben können wir weder kaufen noch erarbeiten. Vom leiblichen Leben angefangen, über Vertrauen und Liebe, die Zeit und die Ewigkeit, alles bekommen wir geschenkt. Die Rechnung der Leistungsgläubigen, die ihr Leben aus eigener Kraft bestreiten wollen, geht nicht auf. Nur auf unser menschliches Wissen und Handeln, auf unsere scheinbare Intelligenz gestellt, schaffen wir den Weg zu dem verheißenen Ziel nicht. Wir müssen zwar immer wieder losgehen, aufbrechen, vorwärts gehen, uns auf den Weg machen. Doch ohne den himmlischen Kompass von oben verrennen wir uns auf dem Weg und kommen nicht ans Ziel. dieser unser Lebenskompass, der uns garantiert ans Ziel bringen kann, hat einen Namen. Und er heißt Jesus Christus. Er ist es, der einzig von sich sagen kann, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich, wie wir es eben in der Lesung gehört haben. Nur er, Jesus, der sich vom Vaterherzen Gottes losgerissen hat und uns durch sein Leiden, Sterben und Auferstehung den Weg zum Vaterhaus freigekauft hat, kann von sich sagen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. So beschreibt es der Evangelist Johannes, Kapitel 11, Vers 25 und 26. In Offenbarung 1, Vers 17 schildert der Seher Johannes, als er einen Blick in die vollendete Herrlichkeit tun durfte, seine Begegnung mit dem verklärten Christus. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Das ist der zukunftssichere Weg und Wegweiser, der es nicht nur den Weg zum Vaterhaus weist, sondern der Weg zum Vaterhaus sogar ist und der mit seiner göttlichen Wahrheit sogar unser Halt und Führer auf diesem Weg ist, der im Vaterhaus in der neuen Stadt Gottes mündet. Diese neue Stadt, das neue Jerusalem, kommt direkt aus Gottes Welt ohne menschliches Zutun. Sie wird nicht von unten nach oben gebaut wie alle menschlichen Städte, sondern sie kommt von oben herab. Und sie wird deshalb heilig genannt, weil sie ganz und gar von Gott geschaffen und bestimmt ist. Das ist ein wohltuender Kontrast zu allen bedrückenden menschlichen Versuchen, Superhauptstädte zu schaffen. Das ist also die zukünftige Stadt, zu der die Jesusleute streben, die sie aufsuchen. Und in dieser zukünftigen Stadt wird Gott selbst das Stadtzentrum sein, mehr noch. Für die Bewohner dieser Stadt bedeutet die Gemeinschaft mit Gott höchste Lebensqualität. Die erste Handlung Gottes beim Umzug der Menschen in die neue Stadt wird sein, dass er ihre Tränen abwischt. In dieser Stadt gibt es keinen Grund zum Weinen mehr. Leid, Schmerz und Tod werden keinen Platz haben. Die Bewohner der neuen Stadt kommen also mit Tränen in den Augen an. Sie haben Leid und Schmerz hinter sich. Und nun erfahren sie ewigen Trost. Und sie sind durstig von der Wanderung durch die Lebenswüsten. Und darum gibt ihnen Gott zu trinken. In Offenbarung 21, Vers 6 steht das herrliche Wort, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Von der vollendeten Wesensart der neuen Stadt Gottes sieht der Seher Johannes in Offenbarung 21, Vers 22 und 23. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne, noch des Mondes, da sie erscheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Doch eines müssen wir auch noch bedenken. In diese neue Stadt Gottes können wir keinen Ballast unseres irdischen Lebens mitbringen, denn sie ist heilig und rein. Deswegen ist dieses große Schlusskapitel des Hebräerbriefes, in das unser Bibelvers eingepackt und umhüllt ist, überschrieben: Letzte Ermahnungen. Das klingt zunächst ziemlich hart. Aber wir können dies auch als Ballastabladestation bezeichnen, weil wir ja nichts mitnehmen können. Denn das Einzige, womit wir uns rühmen können, ist die Gnade unseres Herrn. Aller Ballast, der hinderlich ist für das Reich Gottes, muss verbrennen. Das wird uns in den letzten Versen von Hebräer Kapitel 12 beschrieben. Dort heißt es: Lasset uns Gnade haben, durch welche wir sollen Gott dienen, ihm zu gefallen, in Zucht und Furcht. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Frau Dr. Wasserzog, die zusammen mit ihrem Mann die Bibelschule Beatenberg in der Schweiz begründete, hat 7 Ermahnungen aus diesem letzten Kapitel des Hebräerbriefes zusammengestellt, die wir, wie sie schreibt, nicht vergessen dürfen. Erstens, bleibet fest in der brüderlichen Liebe. Alle Bitterkeit und aller Streit unter Gläubigen sind ein Zeichen eines fleischlichen Wesens und sollte beiseite gelegt werden. Es steht geschrieben: Wir wissen, dass wir aus dem Tode zum Leben durchgedrungen sind, denn wir lieben die Brüder. Schwestern gehören auch dazu. 1. Johannes 3, Vers 14. Zweitens, gastfrei zu sein, vergesst nicht. Die Gastfreundschaft wird stark betont in den Evangelien und in den Briefen. Wir sollen bereit dazu sein, Gastfreundschaft zu üben. Wir sollen unsere Segnungen mit anderen teilen. Auch die Fremdlinge dürfen nicht vergessen werden, denn manche haben, ohne dass sie es wussten, Engel beherbergt. Drittens, gedenket der Gebundenen als die Mitgebundenen. Das bedeutet, dass wir nicht nur das Gute, das wir haben, teilen sollen, sondern auch die Lasten der anderen mittragen sollen. Wenn die anderen Schwierigkeiten haben, so lasst uns ihre Last mittragen. Wenn wir Überfluss haben, lasst uns denen mitteilen, die es nötig haben. Jesus ging umher und tat wohl. Lasst uns dasselbe tun und also das Gesetz Christi erfüllen. Viertens, die Ehe soll ehrlich gehalten werden. Denn die Sünden des Fleisches werden von Gott gerichtet werden. Der Leib ist für den Herrn, wie der Herr für den Leib ist. Wenn wir die heilende Hand Gottes in Anspruch nehmen wollen, wenn wir seine Kraft für unseren Körper haben wollen, dann dürfen wir unsere Leiber nicht der Schande ausliefern. Fünftens, der Wandel sei ohne Geiz. Lass dich nicht gelüsten. Dieses Wort ist nicht aus den 10 Geboten ausgestrichen worden, auch wenn wir unter der Gnade sind. Die Gnade ist ein Erfüllen und nicht ein Ausstreichen des Gesetzes. Die Begierde ist eine tödliche Sünde und bringt Verdammung Gottes. Die Begierde hindert unser Gebet. Denn wenn wir etwas bitten, um es mit unseren Lüsten zu verzehren, wird uns Gott nicht hören. Sechstens, lasst euch genügen an dem, was da ist. Wir müssen daran denken, ob wir nun viel oder wenig von den Gütern dieser Welt haben, dass wir Christus haben. Denn er sagt uns, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, so lasst uns damit begnügen. Warum sollen wir Güter aufspeichern? Unser Schatz soll im Himmel sein, wenn wir in allem Überfluss haben und nichts bedürfen, so werden wir kaum sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was sollte mir ein Mensch tun? Lasst uns doch fernhalten von allem Besitz wollen. Hier muss ich wirklich klar sagen, das ist kein Wort gegen den Besitz. So mancher Besitz hat für die Gemeinde Jesus schon vieles gebracht. Aber hier ist das Besitzwollen gemeint. Das ist, wenn Menschen, wenn sie ins Schwimmbad gehen, so schwimmen, anstatt so, dann geht sie nämlich unter. Es hält uns nur davon ab, das Besitzwollen auf unseren Herrn zu schauen, der alle unsere Bedürfnisse erfüllen wird. Die Liebe zum Geld ist immer die Wurzel allen Übels. Und davon müssen wir unbedingt frei sein. Und schließlich siebtens, gedenket an eure Lehrer, die euch das Wort gesagt haben. Dieses Wort hat eine besondere Beziehung zu denen, zu den Geschwistern, die uns das Wort Gottes weitergeben und uns den Willen Gottes auszulegen haben. Wir sollen dem Glauben dieser treuen Menschen folgen und das Ende ihres Wandels ansehen. Die Irrlehrer allerdings, die müssen wir zurückweisen. Doch die wahren Hirten der Herde, die sollen wir ehren. Soweit Frau Dr. Wasserzug. Eine große und ernste Wahrheit wollen wir zum Schluss auch noch bedenken. Es gibt ein Draußen. Es werden nicht alle Menschen in der neuen Stadt Gottes wohnen. In schmerzlicher Klarheit, so wie es Jesus nach den Evangelien immer wieder verkündigt hat, wird am Ende der Geschichte im Gericht Gottes eine Scheidung vollzogen. Offenbarung 21, Vers 8 beschreibt es so. Die Feigen und die Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Und das ist der zweite Tod. Im himmlischen Jerusalem lebt man dagegen in Gottes Gegenwart. Doch wer die Rettung durch Jesus nicht nötig zu haben meint, hat keinen Platz in dieser Stadt. Denn der zweite Tod bedeutet das endgültige Getrenntsein von Gott. Ohne dass diese Bilder ausgemalt werden müssen, wird dieses Getrenntsein von Gott als der Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt, als der Feuersee bezeichnet. Der Himmel ist nicht eine Vertröstung aller Menschen auf einen Zustand, in dem es schließlich für alle gut wird. Alles gut macht Gott in Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Er wird in den Visionen der Offenbarung des Johannes immer wieder als das Lamm auf dem Thron beschrieben. In ihm ist die Versöhnung der ganzen Welt geschaffen worden. Aber weil die Liebe nicht vergewaltigt und zwingt, können Menschen das Unerhörte und Schreckliche tun. Sie können die rettende Liebe Gottes zurückweisen. Sie können sich feige dem Trend der Massen anpassen. Sie können Gott das Vertrauen verweigern. Sie können in der Lüge bleiben und Dinge anstatt den Schöpfer der Dinge anbeten. Sie können die Gebote besserwisserisch mit Füßen treten, Leben zerstören, Ehen brechen und in der Wahrsagerei und Esoterik ihre Lebensangst versuchen zu bekämpfen, was heute eine fast wahnsinnige Hochkonjunktur hat. Sie werden nicht ihr ewiges Zuhause in Gottes neuem Jerusalem finden. Im Waldgericht Gottes heißt es am Ende: Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wird geworfen in den feurigen Pfuhl. Offenbarung 20, 15. Gott hat alles getan, um alle zu retten. Jesus hat klar gesagt, dass es um ewiges Leben und ewige Verdammnis geht. Wir sollten nicht spekulieren, ob Gott in Ewigkeit glückselig sein kann, wenn ein Teil seiner Geschöpfe verdammt wird. Wir können und sollen uns an dem Wort orientieren, das Gott uns gesagt hat und das für jeden Rettung bringt, der es sich sagen lässt. Es befördert durchaus unsere Lebensweisheit, wenn wir uns des Umzugs unseres Körpers in Sarg und Grab bewusst sind. Und das nicht erst, wenn wir im Seniorenalter sind. Aber es ist noch eine ganz andere Sache, ob wir uns des Umzugs in Gottes neue Stadt gewiss sein können. Keiner von uns weiß, wie lange wir dazu noch Gnadenzeit haben. Das bezeugen unsere Todesanzeigen in den Zeitungen. Ja, keiner von uns hat es in der Hand, ob er den heutigen Tag noch überlebt. Deswegen sind wir heute von Gottes Wort her aufgerufen, unsere Gnadenzeit auszukaufen. Jesus möchte uns heute ganz neu einladen. Heute, so ihr seine Stimme höret, so verstockert euer Herz nicht. Es hängt unsere Ewigkeit dran, wo einst unser Zuhause sein wird, in Gottes neuer Stadt oder in dem gottesfernen, feurigen Pfuhl, wo die Begriffe Gnade und Erbarmen restlos gestrichen sind. Amen.